Es ist Januar 2023, kurz nach Sonnenaufgang. Der rote Bug des Rettungsschiffes CI-4 pflügt in der Such- und Rettungszone durch das Mittelmeer. Heute ist das Wasser relativ ruhig. An anderen Tagen können die Wellen aber auch schon mal 4 oder sogar 6 Meter hoch werden. Sarah steht an der Reling und schaut mit dem Fernglas in die Weite. Sie hat gerade die erste Horizontüberwachung des Tages übernommen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wechselt sich die Crew bei dieser Aufgabe ab. 2 Stunden dauert normalerweise eine Schicht. Aber nur, wenn es ruhig bleibt. Sarah sichtet ein vollbesetztes, kaum seetüchtiges Schlauchboot am Horizont. Und jetzt kommt es auf jede Minute an.
All crew, please get ready for rescue. Please get ready for rescue.
Zivile Seenotrettung springt dort ein, wo staatliche Hilfe versagt. Oder ist es sogar eher so, dass staatliche Hilfe versagt wird? Mit welchen Hürden hat die zivile Seenotrettung zu kämpfen? Wie ist es, an Bord eines Rettungsschiffes dabei zu sein? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Annika Schlingheider, die bereits mehrfach mit Rettungsschiffen auf dem Mittelmeer unterwegs war und Vereinsmitglied bei United for Rescue ist.
Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel.
Hallo Annika. Schön, dass du dir heute Zeit für Mission nimmst.
Hallo Tanja, danke, dass ich da sein darf.
Du engagierst dich in unterschiedlichen Zusammenhängen beruflich und auch ehrenamtlich für geflüchtete Menschen, unter anderem auch für United for Rescue. Was ist denn das und warum ist das entstanden?
United for Rescue ist ein gemeinnütziger Verein, der die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt. Das heißt, wir helfen dabei, Menschenleben zu retten. Wir haben mit Hilfe von vielen SpenderInnen und Spendern mittlerweile schon 4 Seenotrettungsschiffe in den Einsatz geschickt und sind gleichzeitig eben auch ein Verein, der sagt, wir sind ein Bündnis. Das heißt, mittlerweile haben sich schon fast 1000 Organisationen, Vereine, Kirchengemeinden zusammengeschlossen, die alle hinter diesem einen Satz stehen, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und sich öffentlich eben auch dafür einsetzen, dass es das Sterben auf dem Mittelmeer so nicht mehr geben sollte. Und das ist auch eigentlich das, was ich sehr interessant finde an der Geschichte auch von United for Rescue. Deine Frage war ja auch, wie ist das denn entstanden? Auf dem Kirchentag 2019, vielleicht erinnern sich einige ZuhörerInnen oder Zuhörer, hat die Pastorin Sandra Bills diesen Satz, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt, in ihrer Abschlusspredigt gesagt. Und es gab dann Resolutionen auf dem Kirchentag, ein Schiff zu schicken. Und infolgedessen haben sich auch später noch sehr viele Menschen hinter diese Forderung gestellt. Und United for Rescue ist dann daraufhin entstanden und hat in relativ kurzer Zeit als Verein mit vielen UnterstützerInnen und Unterstützern Geld gesammelt und relativ bald das erste Bündnisschiff, damals die Sea-Watch 4, in den Einsatz schicken können und damals dann aber eben auch nicht gesagt, das war's, sondern jetzt geht's weiter, sodass es heute eben diese 4 Bündnisschiffe im Einsatz gibt und ich bin sehr froh über United for Rescue ehrenamtlich einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir daran gemeinsam arbeiten.
Und man hört ja und liest so häufig, dass Menschen in Seenot zu retten Pflicht sei. Ist das denn nach deinem Kenntnisstand des internationalen Seerechts wirklich so?
Ja, das kann ich ganz klar bejahen. Nach internationalem Seerecht sind alle Schiffe überall auf See dazu verpflichtet, in Seenot geratene Menschen zu retten bzw. ihnen Hilfe zu leisten, wenn es nicht die eigene Crew oder das eigene Schiff in Gefahr bringt. Das heißt, ist auch in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen so festgelegt, zum Beispiel Artikel 98 des internationalen Seerechtsübereinkommens sagt ganz klar, jede Kapitänin, jeder Kapitän ist dazu verpflichtet, Menschen in Seenot zur Hilfe zu kommen.
Dieses Seerechtsübereinkommen schauen wir uns kurz etwas näher an.
Hintergrundcheck.
Das UN-Seerechtsübereinkommen, auf Englisch United Nations Convention on the Law of the Sea, abgekürzt UNCLOS, soll alle Nutzungsarten der Meere regeln. Geschlossen wurde es im Dezember 1982. Es trat aber erst im November 1994 in Kraft. Für noch mehr Infos, klick auf den Link in den Shownotes.
Das heißt, ich würde persönlich auch immer formulieren, Menschen auf dem Mittelmeer zu retten, ist auch eigentlich gar kein Akt der Barmherzigkeit, sondern es ist die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, den Menschen, die dort in Seenot sind, die Hilfe brauchen, zu Hilfe zu kommen.
Aber es ist doch schon vorgekommen, dass ja dem nicht so nachgekommen wurde. Hast du eine Idee, wie rechtfertigen denn die Kapitäne, Kapitäninnen das Vorgehen, wenn es doch recht ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich sehen wir ja, seit es die zivile Seenotrettung gibt, auch massive Behinderungen, auch ganz aktuell. Also es ist so, dass wir als zivile Seenotrettung ja da, und das sagt auch United for Rescue ganz klar, in den Einsatz gehen, wo die Staaten ihr Handeln nicht so ausrichten, dass man mit dieser Verpflichtung und diesem internationalen Recht, Menschenleben zu retten, dass man dem nachkommen würde. Und die Rechtfertigung kann ich ehrlich gesagt so jetzt gar nicht erklären. Ich kann nur darstellen, dass es so ist, dass sogar seit Anfang 2023 in Italien es ein Dekret gibt, das ist das sogenannte Piantedosi-Dekret, mit dem unter anderem den zivilen Seenotrettungsorganisationen sogar noch zusätzlich Steine in den Weg gelegt werden.
Das Piantedosi-Dekret wurde im Dezember 2022 erlassen und ist nach dem Innenminister Matteo Piantedosi benannt. Es enthält unter anderem die Vorgabe, dass die Schiffe nach jeder Rettung unverzüglich den ihnen zugewiesenen Hafen anlaufen müssen, ohne auf dem Weg weitere Geflüchtete in Seenot an Bord zu nehmen. Bei Nichtbefolgung drohen die Festsetzung des Schiffs und Geldstrafen. Im Dezember 2024 beschloss der italienische Senat, die im Dekret festgelegten Maßnahmen auch in der Migrationsgesetzgebung zu verankern. Ein Link für mehr Infos lege ich in die Shownotes.
Und das bedeutet, dass man in die unmögliche Situation kommen kann, dass man mit einem funktionsfähigen Schiff einer Crew auf dem Mittelmeer ist, das darauf ausgerichtet ist, jetzt Menschen zu retten und vielleicht von einem anderen Seenotfall noch weiß oder erfährt und eigentlich dann aber in den Hafen direkt fahren muss. Also das ist nur ein Aspekt dieses Dekrets. Und es geht auch mit der Praxis einher, dass die zivilen Seenotrettungsschiffe in sehr weit entfernte Häfen geschickt werden. Das ist auch tatsächlich nur bei den zivilen Schiffen, nicht bei Schiffen zum Beispiel der italienischen Küstenwache der Fall. Das heißt, es passiert oft, da war ich auch selbst dabei, dass wir in Häfen in Norditalien geschickt werden, zum Beispiel nach La Spezia, da bin ich selbst hingefahren. Und das heißt, dass wir als ziviles Seenotrettungsschiff dann mehrere Tage unterwegs sind, nur um die Menschen an Land zu bringen, obwohl uns eigentlich der nächste sichere Hafen zugewiesen werden müsste, der logischerweise eher auf Sizilien läge. Und diese Praxis hat eben zur Konsequenz, dass wir die Zeit nicht dort verbringen, wo wir gebraucht werden, wo Menschen unsere Hilfe brauchen, sondern auf dem Weg dorthin, die Menschen wieder an Land zu bringen oder wieder auf hohe See zu kommen. Und das hat zum Beispiel zur Konsequenz, dass die Seenotrettungs- oder die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die auch ein Seenotrettungsschiff, die Geo Barents, betreibt, auf dem ich selbst auch 2023 im Einsatz war, jetzt vor kurzem öffentlich gemacht hat, dass sie mit diesem Schiff jetzt aktuell nicht mehr aktiv ist, weil sie mit diesen ganzen Beschränkungen so den Einsatz nicht fortführen kann. Sie haben auch angekündigt, dass sie wahrscheinlich bald wieder Such- und Rettungseinsätze fahren werden, aber gerade evaluieren, wie das überhaupt möglich sein soll. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, also mir als Annika, die ich hier spreche, ist das unbegreiflich, weil die rechtliche Pflicht so klar ist, Menschen zu retten. Aber es steht sicherlich eben der Gedanke dahinter, dass man eher eine Politik der Abschottung betreiben will, um nicht mehr Menschen in Europa aufzunehmen, obwohl die rechtliche Verpflichtung klar ist. Und ich würde hier auch ergänzen, es wird dann ja oft erzählt, es gäbe einen sogenannten Pull-Faktor, wonach, wenn es Rettungen gibt auf See, mehr Menschen diese Überfahrt versuchen würden. Und da zeigen verschiedene wissenschaftliche Studien ganz klar, dass dem nicht so ist.
Eine der Studien verlinke ich in den Shownotes.
Es gibt verschiedenste Studien, unter anderem auch von deutschen Universitäten, von der Harvard-Universität, die zeigen, dass es keinen direkten Zusammenhang, den man feststellen kann, zwischen der Zahl der Seenotrettungsschiffe auf dem Mittelmeer und der Zahl der Abfahrten gibt, sondern dass es viel mehr, und das ist ja auch nach meinem Verständnis sehr logisch, davon abhängt, wie ist die geopolitische Situation in den Herkunftsländern oder in den Ländern, von denen die Menschen abfahren, welche Abfahrten dort stattfinden. Und es sind immer die Gründe, die die Menschen aufs Meer treiben, die Ausschlaggebenden sind und jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, nach der man gerettet wird.
Also es gibt diese sehr scharfen Dekrete und diese Verschärfungen. Man nimmt also jetzt ein Flüchtlingsschiff, die Menschen, die darauf sind, auf und dann wird man umgeleitet und das wird auch kontrolliert. Was würde passieren, würde man es anders machen? Muss man mit Strafen rechnen?
Ganz genau. Da bin ich gerade noch gar nicht drauf eingegangen. Also wenn man zum Beispiel sich diesem Dekret widersetzt und eine zweite Rettung macht, ohne dass das vorher autorisiert wurde, dann kann es sein, und das ist in der Vergangenheit auch schon oft passiert, auch mit Bündnisschiffen von United for Rescue, dass sie für viele Tage in italienischen Häfen festgesetzt werden. Also erstmal fängt es an mit 20 Tagen. Es gab aber auch schon verschiedene Festsetzungen von 60 Tagen. Und das ist zusätzlich zu diesem Zeitverlust auf dem Weg zu den weit entfernten Häfen natürlich eine massive Einschränkung und Bestrafung für etwas, was eigentlich geltendes Recht ist. Und ich kann aus meinem eigenen Erleben berichten. Ich war selbst auf der Humanity 1 im Einsatz 2024 und wir wurden auch festgesetzt. Und was da interessant auch zu erzählen ist, ist, dass wir natürlich uns sofort gewehrt haben gegen diese Festsetzung und dargelegt haben, wir haben im Einklang mit internationalem Recht gehandelt. Das wurde dann auch von dem lokalen Gericht in Crotone war das angenommen, also ne, unsere Klage gegen die Festsetzung. Und der lokale Richter hat schon nach 14 Tagen eine Entscheidung getroffen, dass unsere Festsetzung eben nicht rechtens war, sondern dass wir im Einklang mit internationalem Recht agiert haben und so dann auch vor dem Ablauf dieser 20 Tage schon wieder fahren durften. Es hat aber eben trotzdem dazu geführt, dass wir 14 Tage festsaßen. Und in der Zeit gab es sogar zahlreiche Berichterstattungen über Menschen, die ertrunken sind, wo eben nicht mehr alle auf dem seeuntauglichen Schiff waren, was dann noch gefunden werden konnte. Und ich kann natürlich nicht sicher sagen, ob wir imstande gewesen wären, diese Menschen rechtzeitig zu retten, aber wir hätten im Einsatz sein können. Und alleine das zu wissen, dass während wir unrechtmäßig festgesetzt waren, Menschen ertrunken sind und wir mit einer vollständigen Crew, einem funktionstüchtigen Schiff, hätten im Einsatz sein können, ist wirklich, wirklich schrecklich. Das kann ich nicht anders formulieren.
Das heißt, das ist natürlich eine Abschreckung auch, also nicht nur Abschottung, wie du vorhin gesagt hast, sondern auch eine Abschreckung, sowohl für die Menschen, die sich auf den Weg machen, als auch die Menschen, die helfen wollen. Das ist ja auch eine Strafe für die Personen, die an Bord eines solchen Schiffes sind.
Auf jeden Fall. Also das fühlt sich natürlich, wie ich gesagt habe, schrecklich an, zu wissen, wir sind hier mit einem Auftrag, der im Einklang mit dem internationalen Recht ist und den sowieso, würde ich sagen, die Menschlichkeit und auch unsere christliche Menschen- oder Nächstenliebe gebieten, dann von staatlicher Seite so massiv daran gehindert zu werden. Das ist eine massive Strafe und ist genau das, was wir mit diesem Begriff der Kriminalisierung auch beschreiben. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können, weil es sich ja auch alles in unserem eigenen europäischen Rechtsrahmen abspielt und ich es deswegen für sehr wichtig halte, darüber zu sprechen. Und das ist auch das, was wir als United for Rescue auch tun. Also auch eine unserer vier Kernforderungen ist eben auch keine Kriminalisierung der Seenotrettung.
Warum ist dir das Thema dann persönlich wichtig? Warum engagierst du dich?
Ja, auch natürlich eine große Frage. Ich glaube, ganz einfach und zusammenfassend gesagt, ist es bei mir so, wie glaube ich auch bei vielen Menschen, dass die Menschlichkeit genauso wie unsere christliche Nächstenliebe, also auch meine christliche Überzeugung, ganz klar gebietet, dass wir Menschen in Not versuchen zu helfen. Und das heißt für mich eben auch ganz konkret als Europäerin, Menschen in Seenot zu retten. Wenn ich weiß, dass allein im letzten Jahr über 2000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind oder vermisst sind und die Dunkelziffer wird weitaus höher sein.
Stand Januar 2025 sind seit dem Jahr 2014 mindestens 31.287 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. 2016 war mit über 5.000 erfassten Ertrunkenen seit 2014 das Jahr mit den meisten Toten. In anderen Jahren liegt die Zahl der erfassten Todesfälle von Geflüchteten auf dem Mittelmeer meist zwischen 1.500 und 3.500 Toten. Einen Link für mehr Infos lege ich in die Shownotes.
Dann ist das ein ganz klarer Auftrag zu handeln. Und ich würde auch sagen, dass es gerade vor dem Hintergrund, dass wir das in unserem eigenen Rechtsraum Europas hier sehen, was ist, wo sich auch jeder engagieren kann. Ich war selbst auch lange eigentlich an Land engagiert. Also wie ich konkret zu dem Thema Seenotrettung gekommen bin, ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Bei mir war es so, ich habe lange in Italien gelebt, wo ich für das Welternährungsprogramm der UN gearbeitet habe. Das heißt, ich habe mich auch schon viel mit dem Thema internationale Hilfe auseinandergesetzt, auch beruflich. Und in der Zeit, die ich in Rom gelebt habe, haben wir bei uns zu Hause über eine Hilfsorganisation auch Geflüchtete aufgenommen. Das heißt, ich habe über mehrere Jahre erst mit Saidu, einem jungen Mann aus Burkina Faso, und später mit Sahal und einer weiteren Mitbewohnerin zusammengewohnt. Und die beiden waren auch als Minderjährige noch über das Mittelmeer gekommen. Und wenn man einen einzelnen Menschen in dem Fall gut kennenlernt, ihn als Freund oder als Freundin gewinnt, dann wird einem so eine Fluchtgeschichte natürlich auch sehr deutlich. Und da direkt zu verstehen, warum die beiden in dem Fall geflohen sind, was sie in Libyen und auf dem Mittelmeer erlebt haben. Das hat mich gerade in Italien, das war noch die Zeit auch des Innenministers Salvinis, natürlich dem Thema sehr nahe gebracht.
Matteo Salvini war von Juni 2018 bis September 2019 Innenminister sowie stellvertretender Ministerpräsident Italiens. Er sorgte 2019 als Innenminister dafür, dass MigrantInnen vom Mittelmeer wochenlang nicht an Land konnten. In diesem Zusammenhang wurde er nach Ende seiner Amtszeit wegen Entführung von MigrantInnen und Amtsmissbrauch angeklagt. Der Prozess dauerte 3 Jahre. Er wurde im Dezember 2024 freigesprochen.
Und zusätzlich kam dann dazu, dass ich diese Gründung von United for Rescue damals auch noch aus der Ferne verfolgt habe und dachte, ja, Kirche zeigt es hier in diesem Fall ganz deutlich, dass man was tun kann.
Okay, hier kommen noch ein paar Infos zu United for Rescue.
Hintergrundcheck.
United for Rescue ist ein breites Bündnis zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung. Der gemeinnützige, unabhängige Verein wurde 2019 gegründet. Er verbindet gesellschaftliche Organisationen und Gruppen, die dem Sterben im Mittelmeer nicht tatenlos zusehen wollen. Er hat bereits 4 Rettungsschiffe in den Einsatz gebracht und so vielen Menschen das Leben gerettet. Für noch mehr Infos geh auf den Link in den Shownotes.
Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich angefangen, mich dort ehrenamtlich zu engagieren und dachte eigentlich, ja, und das ist ja auch wichtig, an Land durch Fundraising, durch Öffentlichkeit, durch Initiativen von Integration. Das sind ja oft auch die gleichen Menschen, die man hier in Deutschland trifft, die vorher übers Mittelmeer gekommen sind, genauso wie im Fall von meinen beiden Mitbewohnern damals. Aber es ergab sich dann, dass ich tatsächlich auch selber auf ein Schiff gegangen bin, in dem Fall in einer Rolle bei Ärzte ohne Grenzen für mehrere Monate 2023 und dann auch 2024 nochmal ehrenamtlich an Bord der Humanity 1, die auch ein Bündnisschiff von United for Rescue ist.
Was sind und vielleicht waren, vielleicht sind es auch unterschiedliche Aufgaben gewesen bei diesen Malen, wo du an Bord dieser Schiffe warst? Was hast du da gemacht? Was waren deine Aufgaben?
Also ich war auf beiden Schiffen als sogenannte Protection Officer im Einsatz. Das heißt, auf Deutsch würde man sagen, als Schutzbeauftragte. Um es einfach zu beschreiben, ist es so ähnlich wie vielleicht eine sozialarbeitende Rolle. Das heißt, ich war dafür zuständig, nachdem die Menschen auf unser großes Schiff gebracht wurden, also gerettet waren, mich zusammen mit dem medizinischen Team, um sie zu kümmern. Das heißt, ganz konkret war ich dafür verantwortlich, festzustellen, wie viele unbegleitete Minderjährige haben wir zum Beispiel an Bord, wie viele alleinreisende Frauen, um dann mit Behörden und auch Hilfsorganisationen in Italien an Land zusammenzuarbeiten, um den Menschen einen möglichst guten Übergang zu ermöglichen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch die Aufgaben, die jede und jeder in der Crew miterfüllt, von Ausguck, während wir in der Such- und Rettungszone waren, Ausguckschichten zu erfüllen, in der Küche zu helfen, Sauberkeit, zu putzen auf dem Schiff. Das sind ja alles sehr, sehr große Operationen, die man da auch gemeinsam als Crew auf den Schiffen leisten muss. Ja, so diese beiden Hauptrollen gehörten zu meinen Aufgaben.
Große Operation, hast du gerade gesagt. Wie stelle ich mir das vor? Wie läuft denn Seenotrettung generell ab? Wie findet man denn die Menschen in Not auf dem Mittelmeer?
Also ich würde einfach gesprochen sagen, es gibt so 3 Hauptmöglichkeiten, wie man einen Seenotfall findet. Die erste ist, wie ich das ja gerade auch schon erwähnt habe, durch eigene Sichtung. Das heißt, wenn wir in der sogenannten Such- und Rettungszone, die es ja auch auf dem Mittelmeer gibt, sind, dann gibt es 24/7 Ausschaudienste. Das heißt, man guckt wirklich, wenn man sich das vorstellt, mit einem Fernglas und sucht den Horizont ab in 360 Grad, hört gleichzeitig, es gibt einen Notfall-Channel, Channel 16, ab. Da gibt es auch öfters Hinweise darauf, ob ein Schiff in Seenot vielleicht von einem anderen Schiff gesichtet wurde. Das ist eine Möglichkeit. Habe ich auch mehrfach erlebt, dass man durch eigene Sichtung einen Seenotfall findet. Eine zweite Möglichkeit ist durch das sogenannte Alarmphone.
Das Alarmphone ist eine freiwillige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Notrufanrufe von Menschen in Seenot auf dem Mittelmeer zu empfangen und sie an alle Seenotrettungsleitstellen und zivile Rettungsschiffe, die im Einsatz sind, weiterzugeben. Das Alarmphone wurde 2014 gegründet. Ein Link für mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Und in sehr vielen Fällen, in denen ich dabei war, hatten wir eben die Koordinaten von einem Seenotfall über dieses Alarmphone bekommen und sind dann dorthin gefahren. Und ein dritter Fall ist der, dass uns natürlich auch immer die staatlichen Seenotrettungsleitstellen, die es ja gibt, einen Seenotfall weiterleiten können. Das passiert leider nicht so flächendeckend, wie es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach, und sein könnte. Passiert aber in Einzelfällen auch. Also ich war auch dabei, als wir zum Beispiel eine Rettung von über 600 Leuten hatten. Und dieses Schiff war tatsächlich von der italienischen Seenotrettungsleitstelle uns davon Kenntnis gegeben worden. Ja, und was passiert dann, wenn man einen Fall hat? Dann passiert das, wie man sich das vielleicht vorstellt und vielleicht auch schon mal gesehen hat in einer Dokumentation. Dann gibt es einen Call, der geht normalerweise so, all crew, please get ready for rescue, get ready for rescue. Und dann hat man einen absolut eintrainierten Standardablauf. Jede Person weiß dann genau, auf welche Positionen sie oder er sofort zu gehen hat. Die Beiboote, diese RIPs heißen die, werden dann zu Wasser gelassen und nähern sich dem Seenotfall. Wenn Zeit ist, das kommt natürlich immer darauf an, wie der Zustand des Bootes ist, ob es schon am Sinken ist oder sich quasi noch über Wasser hält, wie der Wellengang ist. Also wenn alles noch so weit in Ordnung ist, dass das möglich ist, werden zuallererst Seenotrettungswesten ausgeteilt. Ich habe keinen Fall erlebt, wo irgendwer auf den Booten, die wir gefunden haben, Rettungswesten hatte. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Menschen ins Wasser fallen und es dunkel ist oder der Wellengang hoch ist im Mittelmeer, man findet die Menschen dann ganz schnell nicht mehr. Man sieht sie nicht mehr. Es kommt ja auch nur der Kopf aus dem Wasser. Meistens sind dann ja auch die Leute schon so geschwächt oder können gar nicht schwimmen, dass sie sich auch so nicht über Wasser halten könnten. Also Seenotrettungswesten austeilen und dann werden die in diesem kleinen Beiboot möglichst schnell und sicher auf das Hauptschiff gebracht, wo ich dann in dem Fall als eine von mehreren meine Position hatte und dann dafür zuständig war, die Leute, wenn sie zu uns an Bord kamen, in Empfang zu nehmen.
Und wie geht's dann weiter? Was passiert denn dann, wenn die Menschen an Bord sind?
Ja, also zunächst ist es tatsächlich auch ein sehr kritischer Moment, die Leute erstmal an Bord zu kriegen. Man muss sich das vorstellen, im Mittelmeer gibt es auch oft 4 bis auch 6 Meter hohe Wellen. 4 Meter habe ich selber erlebt und dann Menschen unter solchen Bedingungen, wenn sie schon sehr geschwächt sind, hoch auf das große Schiff zu kriegen, ist schon auch ein sehr schwieriger Akt. Ich war oft dabei, als wir Menschen auf einem Stretcher, also auf quasi einer Liege, auf die sie dann auf dem kleinen Beiboot erstmal festgemacht werden mussten, nach oben gezogen haben. Und dann werden sie, wenn sie reinkommen, erstmal ganz kurz, haben sie so einen kleinen medizinischen Check, wo zumindest in den Einsätzen, wo ich war, ihnen geholfen wurde, die Rettungsweste auszuziehen, sodass man merkt, ist da jemand, der gar nicht mehr wirklich bei Bewusstsein ist oder eine schwere Verletzung hat oder so, damit die sofort medizinische Nothilfe kriegen. Alle anderen kamen dann tatsächlich zuerst zu mir und einer Kulturmediatorin oder einem Kulturmediator und wir haben sie registriert in einem ganz einfachen Verfahren, um zu wissen, wie viele Leute haben wir überhaupt an Bord, welche Altersgruppen sind das und so weiter. Das ist ja sehr wichtig, um dann auch die Situation an Bord gut organisieren zu können. Und dann bekommen alle so ein kleines Rettungspaket mit was zu trinken, trockener Kleidung, in manchen Fällen auch eine Zahnbürste, was zu waschen, weil das ist auch das, was man, glaube ich, erst versteht, wenn man das erlebt. Die Menschen brauchen dann meistens zuerst auch, dass sie sich die Kleider ausziehen können, weil wenn man Tage auf See war, ist es oft so auf diesen Booten, dass das Benzin ausläuft. Und wenn sich das mit dem Salzwasser vermischt, dann entsteht was ganz Ätzendes, das wirklich schwere Verätzungen auf der Haut auslöst. Das heißt, viele mussten als allererstes diese Kleider ausziehen, sich irgendwie waschen und natürlich auch was trinken. Dehydrierung ist auch gerade in den Sommermonaten ein ganz, ganz häufiger und schrecklicher Fall, je nachdem, in welchem Stadium das ist. Und dann brauchen die Leute meistens erstmal Schlaf, Ruhe. Ich habe viele Menschen erlebt, die, wenn sie an Bord kamen, erstmal natürlich irgendwie auf die Knie fallen, dankbar sind oder auch in Schock. Die meisten brauchen erstmal, nachdem sie sich, wenn sie konnten, umgezogen haben, Ruhe, schlafen ein. Und vielleicht noch eine kleine Sache, die mich oft berührt hat, war zu beobachten, dass viele Leute, nachdem sie erstmal diesen bisschen Standard wieder hatten, sich die Zähne geputzt haben und dass das eine ganz große Bedeutung für viele hatte. Sowas ganz Kleines, was für uns ja mehr als selbstverständlich ist, für viele in dem Moment was war, was sie vielleicht seit Jahren nicht mehr machen konnten, dort, wo sie vielleicht in Libyen waren. Und dass so eine ganz kleine Sache plötzlich ja ganz viel Würde auch wieder bedeuten kann, wie Zähne putzen. Also sich auch immer wieder bewusst zu machen, wie nicht selbstverständlich sowas ist.
Ja, ich glaube, das vergessen wir auch oft, dass so Fluchtgeschichten ja oft gar nicht erst am Strand in Libyen beginnen, sondern teilweise ja schon viel, viel, viel früher, bevor irgendein wackeliges Boot bestiegen wird. Na, teilweise Jahre, sagst du.
Auf jeden Fall. Also jede Fluchtgeschichte ist natürlich unterschiedlich, aber ich habe selbst mit vielen Menschen in vielen Kontexten und auch auf den Rettungsschiffen gesprochen, die, wie du sagst, seit Jahren auf der Flucht waren und viele gerade in Libyen auch Schrecklichstes erlebt haben.
Ich stelle mir vor, natürlich hat das immer auch was mit der Größe zu tun, aber auf den Schiffen, auf denen du warst, wie viele Menschen können denn da aufgenommen werden?
Also auf dem Schiff von Ärzte ohne Grenzen war ich selbst dabei, als wir über 600 Menschen gerettet haben. Und das heißt natürlich, dass dann alle dicht an dicht liegen auf den verschiedenen Decks, die es dort gibt. Aber es ging. Also da konnten schon über 600 Leute natürlich nicht in einem komfortablen Zustand, aber in einem sicheren Zustand aufgenommen werden. Auf der Humanity 1, auf der ich 2024 war, da können so rund 300 Menschen aufgenommen werden. Wenn es sein muss, geht aber natürlich auch noch mehr. Also die Hauptsache ist ja in so einem Fall, dass die Menschen auf einem manövrierfähigen, stabilen Schiff sind. Und ja, aber rund 300 Leute war da die Ansage. Und gerade vor dem Hintergrund, wenn ich das ergänzen darf, ist natürlich das, was wir am Anfang besprochen haben, auch relevant im Hinterkopf zu haben. Also die Schiffe können viele Menschen aufnehmen, sind darauf ausgelegt, auch mehrere Rettungen zu machen. Und wenn man dann sieht, auf einem Schiff, auf dem mehr als 600 Leute aufgenommen werden könnten, müssen wir mit 26 Leuten nach Norditalien und zurückfahren. Das ist einfach perfide und zeigt ganz offensichtlich, dass es bei dieser Politik eben gar nicht darum geht, möglichst viele Menschen zu retten, sondern im Gegenteil darum, die Rettung zu behindern.
Das Mittelmeer ist die gefährlichste Fluchtroute der Welt, soweit ich weiß. Was sagen denn die Menschen, denen du begegnet bist? Was sind denn die Hauptgründe, um diese Todesgefahr auf sich zu nehmen?
Also die Menschen haben natürlich ganz individuelle, unterschiedliche Gründe, diese lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer zu wagen. Die meisten fliehen vor Gewalt, vor Terror, vor Not in ihren Heimatländern. Andere haben ihre Lebensgrundlagen verloren, fliehen aus Verzweiflung und Perspektivlosigkeit. Es sind wirklich ganz unterschiedliche Geschichten. Aber was auf jeden Fall bei allen, mit denen ich gesprochen habe, der Fall ist, ist, dass das Elend an Land für sie größer war als die Angst zu ertrinken. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Also denen ich begegnet bin, war auf jeden Fall, als ich sie getroffen habe, klar, dass sie gerade aus ganz akuter Lebensgefahr gerettet worden sind. Und um es mal plastisch zu machen, ich habe natürlich viele Einzelgeschichten gehört. Man kann die auch in vielen Ausführungen nachlesen auf den verschiedenen Internetseiten, zum Beispiel von SOS Humanity.
Die Website SOS Humanity verlinke ich euch in den Shownotes.
Ich habe beispielsweise mit einer jungen Mutter aus Syrien gesprochen. 2024 war das, Anfang 2024, die alleine mit ihren drei wirklich sehr kleinen Kindern, die waren alle unter 6 Jahre alt, zu uns an Bord kamen, also ohne Ehemann. Und die war lange in einem Flüchtlingscamp gewesen und hatte dort wohl auch keine Grundlage mehr und hat mir auch gesagt, ich hatte keine andere Möglichkeit, was hätte ich machen sollen. Und wenn dir das eine junge Mutter mit so kleinen Kindern sagt, dann glaubt man und weiß man, dass die Not absolut groß war. Und es gibt andere Geschichten, wie zum Beispiel von, ich nenne ihn John, das ist nicht sein richtiger Name, es war ein relativ junger Mann aus einem afrikanischen Land, der eigentlich nach Libyen gekommen war, um dort zu arbeiten und Geld an seine Mutter nach Hause zu schicken und dann auch in diesen, wir nennen das Kreislauf of Violence and Abuse, also von Gewalt und Ausbeutung geraten ist, der leider sehr symptomatisch ist. Also er war dort und wurde dann wahrscheinlich einfach aufgrund seiner Hautfarbe willkürlich verhaftet. Also hat mir erzählt, es hielt ein Jeep neben ihm an, maskierte Männer stiegen aus und haben ihm selber quasi einen Sack über den Kopf gezogen und ihn in so einen Keller gebracht, wo er gefangen genommen war, wie viele andere in so einem Detention Center und wurde dort gefoltert. Das passiert leider auch ziemlich häufig. Es gibt sehr viele Berichte auch von den UN darüber. Das ist sehr gut belegt.
Für mehr Infos dazu lege ich einen Link in die Shownotes.
Ihm wurden so glühende Zigaretten und andere Dinge auf der Haut ausgedrückt. Ein Video dessen wurde verschickt an seine Familie, um Lösegeld für ihn zu erpressen. Und die haben dieses Lösegeld irgendwie aufgebracht und er kam dann wieder raus und stand auch vor dieser unmöglichen Wahl. Was mache ich jetzt? Und hat dann eben diese Flucht übers Mittelmeer gewagt. Also es sind ganz viele Einzelgeschichten und ich glaube, genau das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wenn man diese Zahlen liest oder hört. Es sind alles einzelne Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen, alles einzelne Geschichten, genau wie wir Einzelpersonen sind. Und so sollten wir auch versuchen, darüber nachzudenken und zu sprechen.
Gab es ein Erlebnis oder Erlebnisse für dich, die dich besonders bewegt haben?
Ja, viele, wenn ich eins rausgreife, da gab es die Situation, dass diese Gruppe, das waren über 60 Eritreerinnen und Eritreer, die bei einer Rettung an Bord zu uns kamen und denen ich begegnen durfte. An Bord so Gebetstänze und Gesänge, die wir an christlichen Glaubens aufgeführt haben oder durchgeführt haben. Es war wunderschön und ich war selber auch an Deck und habe das mitbekommen und wir haben uns das angehört. Und dann kam es dazu, dass während diese Gebete gesungen wurden, im Hintergrund, wir hatten auch, ich glaube, Menschen aus Syrien, auf jeden Fall Menschen muslimischen Glaubens an Bord, die gen Mekka gebetet haben. Und das war alles auf einem Deck, genau gleichzeitig, die verschiedenen Gebete, die da gesprochen wurden. Und es klingt natürlich ein bisschen kitschig, aber es war so wahr in diesem Moment. Wir sitzen alle in einem Boot. Genau das war es ja, nicht nur metaphorisch. Und das war schon eine Situation, die mich sehr bewegt hat und die mir auch immer wieder so in der Erinnerung zeigt, bei aller Schwierigkeit ist genau in diesen Situationen des Schreckens so viel Schönheit da. Und für mich kann ich einfach als Individuum, als Christin sagen, in meinem Glauben, glaube ich ja auch, dass genau da, wo Elend ist, wo es dunkel ist, das Licht auch in die Welt kommt. Und für mich war das eine Situation von großer Schönheit, die auch Hoffnung gibt in all dem Trostlosen und dem Sterben auf dem Mittelmeer. Und ich freue mich, dass man das auch sichtbar machen kann und sollte, weil es gibt dann doch immer wieder Hoffnung auch in diesen Kontexten.
Würdest du dir was für die Zukunft von United for Rescue wünschen?
Ja, im Idealfall braucht es uns nicht mehr. Das ist auch das, was sich die Seenotrettungsorganisationen, glaube ich, generell wünschen. Denn wir sind nur da, um die Lücke zu füllen, die eigentlich von staatlicher Seite gefüllt werden sollte. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es kein Sterben mehr auf dem Mittelmeer gibt, weil die Staaten eine europäisch koordinierte Seenotrettung durchführen und natürlich insgesamt sich dafür eingesetzt wird, dass es sichere, legale Fluchtwege gibt. Und ansonsten ist mein Wunsch, dass wir mutig sind und alles, was wir haben, woran wir glauben, dafür einsetzen, dass in dem Fall das Sterben vor unserer eigenen Haustür auf dem Mittelmeer beendet wird. Denn es gibt ziemlich viel, was wir da machen können. Und das ist was, wo ich mir wünsche, dass wir das in Zukunft noch mehr tun.
Liebe Annika, ich danke dir.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon.